Es wird ernst. Der Streit um die Öffnung von Schulen und Kitas bewegt die Gemüter und die Pandemiebekämpfung wird zum Corona-Wahlkampf. Mittendrin CDU-Kandidatin Susanne Eisenmann, die versucht, Ministerpräsident Kretschmann vor sich herzutreiben. Ist das jetzt der Sound bis zur Wahl am 14. März? Sie hören Wahlcheck Südwest, den Podcast der Südwestpresse zur Landtagswahl. Mein Name ist Roland Müller und aus Stuttgart zugeschaltet ist unser Landtagskorrespondent Roland Muschel. Hallo Roland, das war eine turbulente Woche, oder?
Ja, in der Tat. In all den Jahren, die ich jetzt schon die Landespolitik beobachte aus nächster Nähe, habe ich so eine Woche eigentlich noch nie erlebt.
Genau, dann gehen wir gleich mitten rein in den heißen Brei der Woche, wie wir unser erstes Segment so nennen. Und natürlich reden wir nicht lang drum herum um den Brei. Und diese Woche kann es natürlich auch nur ein Thema geben. Die Schulen. Baden-Württemberg wollte Kitas und Grundschulen zum 1. Februar wieder öffnen. Es gab riesige Diskussionen, dann in letzter Minute halt eine Notbremsung. Weil in einer Freiburger Kita das mutierte Südafrika-Virus aufgetaucht ist. Jetzt rückblickend, war die Entscheidung dann jetzt doch nicht zu öffnen richtig oder falsch?
Ja, ich glaube, in der Situation war die Entscheidung unvermeidbar. Man muss sich das nur noch mal vor Augen führen. Der Ministerpräsident hatte für Mittwoch 14.30 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt und eigentlich war allen Beobachtern klar, was er dort verkünden will, nämlich die schrittweise Öffnung von Kitas und Grundschulen ab Montag. Dann nur eine knappe Stunde vor der Pressekonferenz erreichte ihn die Nachricht, dass in Freiburg in der Kita eine Virusmutante um sich greift und das war dann ein Anlass, das Ganze noch mal neu zu bewerten. Zu Recht würde ich sagen, man stellt sich mal vor, um 14.30 Uhr hätte er die Öffnung verkündet und wenige Minuten später wäre bekannt geworden, was in Freiburg los ist. Da hätten wahrscheinlich alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Trotzdem muss man kritisch sagen, so ganz überraschend kann die Situation auch nicht gewesen sein.
Genau, die Virusmutationen aus Südafrika und aus Großbritannien sind ja so die große Unbekannte im Moment in der Corona-Politik. Eigentlich hätte man ja vielleicht auch damit rechnen müssen, dass die hier auch schon unterwegs ist.
Ja, ganz klar. Die Erkenntnis, du sagst, es ist ja so neu nicht. Und wenn das Land jetzt darüber streitet, wie man mit Testung, mit mehr Testung bei Erzieherinnen, bei Lehrern sich wappnen will für eine Öffnung, die ja irgendwann kommen wird, dann darf man schon die Frage stellen, warum man sich da nicht schon früher drauf eingestellt hat.
Der angebliche Sonderweg von Baden-Württemberg wurde ja viel kritisiert. Auch Markus Lanz hat den Ministerpräsidenten in seiner Sendung ziemlich in die Mangel genommen. Jetzt muss man ja sagen, dass viele Länder schon seit Wochen ähnliche Konzepte fahren, wie sie das Südwesten jetzt aus angehen wollte. Also Teilöffnungen mit Wechselunterricht. Das gibt es ja schon im Prinzip in Hessen, Niedersachsen, Bremen. Also der Fairness halber muss man sagen, so skandalös, wie es zum Teil wahrgenommen wurde, auch von der Opposition war es vielleicht gar nicht. Aber was halt schon der Fall war, die Aufmerksamkeit für diesen Sonderweg war groß. Es gab massive Kritik, es gab diese Landsendung und halt immer auch diesen Beigeschmack, weil es zu dem Thema seit Wochen Streit zwischen Eisenmann und Kretschmann gibt. Also diesen Wahlkampfbeigeschmack. Hat sie ihn da vor sich hergetrieben?
Ich würde sagen, ganz klar ja. Es hat ja damit angefangen, dass Frau Eisenmann Anfang Januar relativ deutlich gefordert hat, eine rasche Öffnung von Kitas und Grundschulen. Und seitdem liegen in der Landesregierung eigentlich die Nerven blank. Man muss vielleicht rückblickend auch sagen, sie hatte dafür durchaus auch gute Gründe für so eine Öffnung. Wenn wir uns erinnern, im Frühjahr letzten Jahres sind ja die Grundschulen und die Kitas und die Schulen schon mal geschlossen worden. Und danach gab es Kritik, man habe das zu wenig auf die Eltern geschaut, zu wenig auf das Kindeswohl. Diese Kritik hat sie sich durchaus zu Herzen genommen, hat es allerdings mit einer Wortwahl verbunden, die ihr ein bisschen um die Ohren geflogen ist, weil sie gesagt hat, sie wolle öffnen unabhängig von Indizes, also unabhängig von der Entwicklung des Virus. Der Ministerpräsident hat sie dann zunächst ziemlich unsanft ausgebremst, um sich dann, nachdem er gemerkt hat, dass der Druck steigt der Elternschaft, an die Spitze der Bewegung zu stellen, bis dann eben der Fall Freiburg kam.
Jetzt sind wir in der Situation, dass der Streit weitergeht. Es gibt gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen Sozialminister Manelucha von den Grünen und Kultusministerin Eisenmann. Die Stimmung ist sehr angespannt. Ist das jetzt der Ausblick auf diesen Wahlkampf? Bis zum 14. März wird Corona das beherrschende Wahlkampfthema?
Corona wird das beherrschende Wahlkampfthema sein. Und ich finde, es muss auch das beherrschende Wahlkampfthema sein. Denn Corona und die Restriktionen greifen ganz tief ein in unser aller Leben. Und natürlich muss die Politik darüber debattieren, welches der richtige Weg aus der Krise ist, wie man was gewichtet. Natürlich einerseits die Bekämpfung der Pandemie, andererseits die Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten, das Kindeswohl im Blick zu haben. Das sind ja ganz unterschiedliche Punkte, die man gewichten muss und darüber gilt es zu streiten. Was natürlich nicht geht, ist die Tonlage, die jetzt angeschlagen wurde, indem sich Mitglieder der Landesregierung gegenseitig angiften. Weil dann natürlich der Eindruck entsteht, hier geht es allein um Profilierung und nicht um die Lösung von Problemen. Und das ist natürlich die Kernaufgabe einer Regierung. Sie soll Probleme lösen.
Okay, das war Teil 1 unseres Wahlchecks. Kommen wir jetzt zu Teil 2. Das ist die Person der Woche. Und in dieser Woche ist das CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. Es gab im Oktober eine Umfrage der Tageszeitung in Baden-Württemberg. Da kam raus, dass ein Drittel die Kultusministerin Eisenmann gar nicht kennt. Kann sich inzwischen ein bisschen verändert haben, aber beschreib sie doch mal ein bisschen. Was ist sie für ein Typ?
Susanne Eisenmann zählt sicher nicht zu den Politikern, die man vorwirft, weichgespült zu sein. Sie ist ein Typ mit Ecken und Kanten. Sie erinnert mich manchmal ein bisschen an die frühere britische Premierministerin Thatcher, die ja den Spitznamen Eiserne Lady hatte. Also Frau Eisenmann ist durchaus robust, entscheidungsfreudig, kann austeilen, redet Klartext, damit wirbt sie ja auch. Und sie geht keiner Auseinandersetzung aus dem Weg. Das führt natürlich auch zu Verletzungen, führt aber natürlich auch dazu, dass sie sich in vielen Punkten durchsetzt, was dann auch wieder viele Leute gut finden. Manchmal scheint ihr Motto aber ein bisschen zu sehr zu sein, viel Feind, viel eher. Und damit verdeckt sie auch ein bisschen, dass sie auch durchaus andere Stärken hat. Sie ist ziemlich gut in der Analyse, wie ich finde, von politischen Sachverhalten. Und sie ist durchaus in der Lage, auch wenn das manchmal nicht den Anschein hat, Kritiker einzubinden, wenn sie denn will.
Auf der Bühne der Landespolitik ist sie ja relativ neu. Und man kann rückblickend sagen, sie ist jetzt nicht die geborene, die logische Spitzenkandidatin. Wie kam es denn da überhaupt dazu?
Als der CDU-Landeschef Thomas Strobel sie 2016 ins Kabinett geholt hat als Kultusministerin, war das nicht unbedingt eine Überraschung, weil sie als Schulbürgermeisterin in Stuttgart sich schon einen gewissen Namen gemacht hatte. Aber die Personalie stieß auf ziemlich viele Vorbehalte in der CDU-Landtagsfraktion. Das hatte vor allem zwei Gründe. Zum einen war sie nicht Mitglied der Fraktion, das heißt, ihre Berufung hat andere Karriereträume zunichte gemacht. Zum zweiten kam sie mit dem Ruf, eigentlich eine liberale Schulpolitik zu machen, weil sie in Stuttgart auch Gemeinschaftsschulen eröffnet hat, dort ganz gut mit dem grünen Verwaltungsbürgermeister Murawski harmoniert hat, mit dem sie auch privat befreundet ist. Also sie kam jetzt eher mit dem Ruf einer Schwarz-Grünen und Schwarz-Grün war ja die Option oder Grün-Schwarz, die in der Fraktion ja zwar notgedrungen geschluckt wurde, aber jetzt nicht sehr, sehr beliebt war.
Und eher wurde auch eine gewisse Zugehörigkeit zu einem Lager vorgeworfen, oder?
Genau, auch das stieß natürlich auf Vorbehalte. Sie ist ja politisch groß geworden mit Günther Oettinger, dem früheren Ministerpräsidenten, dessen Büro sie lange geleitet hat, als dieser noch Fraktionschef war, bis zum Aufstieg als Ministerpräsident. Und es gibt ja in der CDU heute vielleicht weniger als früher, aber immer noch gewisse Lager. Das war damals das Teufellager und das Oettingerlager. Das ist natürlich ein Stück weit Vergangenheit. Aber im Hintergrund spielt es immer noch eine Rolle. Auch da gab es Vorbehalte.
Jetzt war sie, wie gesagt, nicht die logische, die natürliche Spitzenkandidatin. Man könnte auch sagen, sie hat sich zur Spitzenkandidatin selbst gemacht. Wie hat sie denn die Stimmung gedreht in der Fraktion, die in der Frage eine ganz große Rolle spielt?
Dafür waren meiner Meinung nach zwei Punkte ausschlaggebend. Zum einen hat sie konservative Ausrufezeichen in der Schulpolitik gesetzt. Sie hat etwa das Schreiben nach Gehör abgeschafft. Und sie hat sich zweitens sehr intensiv um auch Kritiker in der Fraktion bemüht, hat diese eingebunden in Entscheidungen, diese angerufen, zum Geburtstag gratuliert, auch so kleine Gesten, um einfach zu zeigen, ihr seid mir wichtig, ich entscheide nicht einfach für mich alleine, ich versuche euch einzubinden. Und sie hat sich so nach und nach aufgebaut zur Alternative von Landeschef Strobel, der ja eigentlich Spitzenkandidat werden wollte und sollte. Und das ja am Ende, wie wir alle wissen, mit Erfolg.
Jetzt ist man als Kultusministerin in Baden-Württemberg immer im Fokus der Öffentlichkeit. Lehrer sind häufig unzufrieden, Eltern sind in der Regel auch chronisch unzufrieden. Also viel zu gewinnen gibt es da oftmals nicht. So ist zumindest das Vorurteil. Ist jetzt diese Rolle als Kultusministerin für Sie eine zu große Hypothek für den Wahlkampf?
Die Rolle hat ja zwei Gesichtspunkte. Es gibt, glaube ich, einen Vorteil und es gibt aber natürlich auch viele Nachteile. Der Vorteil ist, Kultuspolitik ist ein Feld, auf das alle gucken. Und ist eigentlich der einzige Bereich in der Landespolitik oder einer der wenigen, in dem wirklich das Land die relevanten Entscheidungen fällt. Man könnte auch zugespitzt sagen, wer Kultus kann, der kriegt den Rest auch noch hin. Also man kann sich da durchaus profilieren für das künftige Amt des Ministerpräsidentin/Ministerpräsidentin. Jetzt kommt das große Aber. Das muss man erstmal hinkriegen. Und das ist gar nicht so einfach, unabhängig von der Person. Denn in der Schulpolitik meint jeder mitreden zu können. Jeder war selber mal in der Schule, hat Kinder in der Schule, Enkel. Das ist ein bisschen wie beim Fußball, wo es auch jeder ein bisschen besser weiß als der aktuelle Fußballnationaltrainer. Das ist natürlich eine schwere Hypothek, mit der hat Frau Eisenmann jetzt zu kämpfen. Und wie schwierig es ist, es allen recht zu machen, sieht man ja an der aktuellen Diskussion um Kita und Schulöffnung. Da gibt es ja eigentlich gute Argumente für beide Seiten, aber es überwiegt ein bisschen eine Schwarz-Weiß-Debatte und sie steht da mittendrin. Deswegen gab es früher lange, galt in der CDU das Bonmot, mit Schulpolitik kann man keine Wahlen gewinnen, man kann sie höchstens verlieren. Ich glaube, es war Günther Oettinger, der mal gesagt hat, in der Schulpolitik geht es darum, unentschieden zu spielen. Frau Eisenmann muss natürlich ein bisschen mehr draus machen, wenn sie die Wahl gewinnen will. Und das ist jetzt natürlich eine gewaltige Aufgabe, die da vor ihr liegt. Jetzt würde ich aber aus heutiger Sicht auch sagen, es sind noch einige Wochen bis zur Wahl. Und gerade die Ereignisse in dieser Woche haben gezeigt, unter den Bedingungen der Pandemie ist dieser Wahlkampf natürlich auch eine Wundertüte und noch ist alles möglich.
Okay, so viel also zu Frau Eisenmann. Ich fasse mal flapsig zusammen. Durchsetzungsstark, analytisch scharf, auch mal polarisierend mit einem nicht ganz einfachen Amt. Dazu darf ich noch eine kleine Besonderheit ankündigen. Wir fertigen zu unserer Person der Woche auch immer eine Politiker-Quartett-Karte an. Nicht ganz ernst gemeint, aber wer jetzt gern wissen möchte, wie Frau Eisenmann da abgeschnitten hat, der kann der Südwestpresse auf Social Media folgen. Wir sind auf Instagram, Facebook und Twitter vertreten. Und alle Artikel und Infos zur Wahl gibt's natürlich auf svp.de/landtagswahl-bw. Und natürlich einige Links in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.